Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank. Was ist da los und was bedeutet das für dich? Hör die heutige Folge, vielleicht kann ich dir ein paar Informationen geben.
Glücklich trotz Geld. Der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Von und mit Matthias Böttcher. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.
Hallo und guten Tag bei Glücklich trotz Geld. Das ist der Podcast, mit dem du dein Finanzverhalten verbessern willst, damit du am Ende ein entspannteres und leichteres Leben führst. Ich heiße Matthias und freue mich, dass du heute und erneut eingeschaltet hast und zuhören willst. Ich bin ein wenig erkältet, wie so viele Menschen in Deutschland, also sieh es mir bitte nach, da ich keinen Stellvertreter oder keine Stellvertreterin habe, diesen Podcast für dich sprechen können. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen räuspern heute, vielleicht hört es sich auch ein bisschen erotischer an, keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich gebe mein Bestes. Vor einigen Tagen kam die Nachricht, und das ist ja in Zeiten des Internets immer so eine Sache von nur Sekunden, da ist ja so eine Nachricht dann auch wirklich in dem letzten Winkel dieser Welt angekommen, dass die amerikanische Silicon Valley Bank zusammengebrochen sei und dass die deutsche Niederlassung geschlossen sei etc. pp. Das ist ja für viele von euch eine Art Déjà-vu. Im Jahre 2008, wir erinnern uns, brach ja die Lehman Bank in den USA zusammen und dann die beiden Bausparkassen Freddie Mac und Fannie Mae oder so hießen die damals. Und dann die größte amerikanische Versicherung, die AIG, und daraus wurde dann die weltweite Finanzkrise mit einem Aktienkursrutsch, der so anderthalb Jahre anhielt, von 40%. Und dann war die Erholung eigentlich auch schon wieder durch. Also es war schon eine sehr dramatische Situation. Und wirst du jetzt gerade angefasst und es kommt so ein bisschen Angst um dein Geld auf. Und diese Angst ist berechtigt. Aber mal im Einzelnen. Also die Silicon Valley Bank ist jetzt nicht gerade eine große Nummer. Also ich las jetzt, ob das stimmt, kann ich nicht beurteilen. Sie sei in der Liste der amerikanischen Banken erst an 16. Stelle. Das ist jetzt ein ganz anderes Kaliber als 2008 Lehman oder so. Ja? Also das ist eine relativ kleine Bank. Das ist eine Zielgruppen- und Nischenbank. Sie hat sich, wie der Name schon sagt, in Kalifornien hauptsächlich um Startups bemüht. Das heißt, die Startup-Finanzierung. Und wir können uns natürlich alle jetzt schon vorstellen, dass das ein hochriskantes Geschäftsfeld ist. Das war das Hauptkernthema dieser Bank. Und deshalb war sie halt für Startup-Unternehmen, die dann vielleicht auch nicht ganz so Basis- und fundamental orientiert sind, wie jetzt so ein gewachsenes Industrieunternehmen. Wenn du dich in dieser Zielgruppe halt bewegst, dann bist du natürlich etwas mehr im Feuer. So, was war da jetzt passiert? In den Zeiten der ganz niedrigen Zinsen, also die Startups, die erfolgreichen Startups, ich muss auch einen Schritt zurückgehen, die erfolgreichen Startups parken ja ihr Geld dann vielleicht auch bei ihrer Bank. Also in der Regel ist es ja so, die Bank, die dir beim Startup hilft, wird dann ja auch deine Hausbank. Und dann machst du dort halt auch deine Anlagengeschäfte. Dann parkst du vielleicht dort als junges Startup-Unternehmen dein Geld. Nun ist das aber so, so eine Bank, die lässt das ja nun nicht irgendwie im Safe liegen, sondern die geht damit wieder an die Finanzmärkte. Und das Phänomen ist ja, das hatten wir schon mal in einer Folge, nicht nur einmal, sondern gerne mehrfach. Eine Bank darf das in der Regel. Dadurch bläht sich halt das Geldsystem immer mehr auf. Also eine Bank kann also Geld produzieren durch mehrfaches Verleihen sozusagen oder mehrfaches Einkaufen von entsprechenden Papieren und schöpft damit Geld. So, ne? Also Geld aus dem Nichts sozusagen, ohne dass sie irgendwie was kann. Diese Spitze erlaube ich mir ja immer gern mal an dieser Stelle. So, jetzt kaufen die also diese Papiere, also Anleihen und Immobilien besicherte Wertpapiere, sage ich mal, waren das wohl im Wesentlichen mit langen Laufzeiten, um überhaupt irgendeinen Couponzins zu erzielen. Ne? Nochmal zur Erinnerung, Anleihe heißt letztlich ein Darlehen. Ich gewähre ein Darlehen, wenn ich eine Anleihe kaufe. Und mein Zins ist umso höher, je länger das Darlehen laufen darf und je riskanter dieses Investment oder dieses Unternehmen oder dieser Staat bewertet wird. Das ist dann dieser Couponzins, das ist der Schnips, den man dann so alle Vierteljahr quasi ausgezahlt bekommt oder so, wie auch immer. So. Jetzt ist aber so, wenn der Zinsmarkt steigt, dann sind neue Anleihen, die dann einen Tag später rauskommen, ja mit einem höheren Couponzins versehen als die Anleihen von gestern. Und das bedeutet, an der Marktbewertung dieser Papiere für die alten Anleihen, dass dann eben der Kurs schlechter bewertet wird. Ne? Weil man sagt, ja, jetzt habe ich aber vorübergehend hier eigentlich neue Papiere, also ist der Wert der alten Papiere mit einem etwas geringeren Zins dann geringer. Und davon hatten die ganz schön viele in den Büchern. Ja, muss man die Bilanz dann berichtigen und so weiter. Viel verhängnisvoller war dann wohl ein anderer Effekt, nämlich die Startups, die ja, sind halt Startups, vielleicht relativ wenig Liquiditätssubstanz haben, mussten dann ihre Einlagen so ein bisschen zurückziehen, weil denen durch die Inflation die Preise weggelaufen sind. Ne? Also die müssen ja auch ihre Kosten bezahlen, ihre Mieten und ihre Rohstoffe und ihre Energie und so. Und denen ist das halt auch weggelaufen, also haben die das Geld abgezogen. Und dann musste halt diese Silicon Valley Bank, mangels Substanz, mangels Rücklagen, musste dann halt diese Anleihen mit Verlust verkaufen, weil durch die steigenden Zinsen waren sie halt gerade im Verlust. Also sie wurden nicht zu Ende gehalten. Ja, so. Und dann nimmt das Verhängnis seinen Lauf und dann spricht sich das halt im Markt auch schnell rum und dann kommt eben noch die Panikreaktion dazu und dann rutscht der Kurs eben um 60% runter, das Vertrauen geht weg, andere Banken wollen mit denen dann keine Geschäfte mehr machen, die Kettenreaktion ist da. Das ist eben das, was da passiert. Nun ist diese Silicon Valley Bank ein ganz anderes Kaliber als vor 15 Jahren Lehman und die Bausparkassen und AIG. Ja, das ist eine kleine Nischenbank in den USA, man darf es natürlich aber auch nicht unterschätzen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt da passiert. Und ehrlich gesagt hat das tatsächlich im Moment auch niemand. Es wird viel beruhigt im Internet. Das ist so ähnlich wie diese legendäre Rede von Merkel und Steinbrück, dass die Einlagen der deutschen Sparer ja sicher seien. Das hat man dann, glaube ich, 2009 war diese völlig irrsinnige Ansprache vor den Kameras, weil es eben diesen Run auf die Bankautomaten bereits wohl ansatzweise auch in Deutschland gab. In Zypern gab es tatsächlich regelrechte Limits, Bargeld abzuheben. Ne? Man muss das Bankensystem dann witzigerweise schützen. Ne? Die Banken blähen jahrelang auf, indem sie Geld schöpfen. Und wenn die Menschen dann und auch die anderen Banken sagen, wir hätten es jetzt gern zurück und das in Massen, geht es halt nicht mehr auf. Das ist wie so ein gigantischer Kettenbrief. Ich verstehe bis heute nicht, warum man diesen Unsinn nicht einfach für ein für alle Mal verboten hat. So. Aber egal, es ist wie es ist, so ist halt das Finanzsystem. Was bedeutet das jetzt alles? Konkret, solange du in Sachwerten investiert bist, gehen deine Kurse wahrscheinlich an der Börse jetzt mal runter oder sie sind es bereits. Ne? Also wenn du Aktien und Anleihen gekauft hast in Unternehmen, dann können wir davon ausgehen, dass die Nervosität an den Märkten dafür sorgt, dass es vorübergehend runtergeht. Dann solltest du vielleicht nachkaufen, du solltest aber auf jeden Fall nicht verkaufen, du solltest ruhig bleiben. Das sind nur die Kurse und das sind tatsächlich noch die sicheren Teile in deinem Vermögen, in deinem Portfolio. Wenn du allerdings den Lockrufen der Banken gefolgt bist und jetzt schon wieder Festgeld und Tagesgeld machst mit Zinsen und so, na, dann klingt das ja auch erstmal toll. Die ersten Banken bieten ja schon wieder 3-4% auf Festgeld 2 Jahre Laufzeit an. Dann hast du vielleicht irgendwie auch solche Sachen, dann sind die halt schon im Feuer. Ja, wir haben eine Einlagensicherung, ja. Es ist übrigens noch ganz spannend, ob diese Einlagensicherung dann wirklich eine Einstandspflicht bedeutet oder eine Einstandsoption. Na, so im Kleingedruckten, es gibt da durchaus auch Unterschiede. Aber wir haben eine Einlagensicherung, nur das ist halt auch so ein bisschen so wie so ein Safe auf der Titanic. Ne? Der hat ja nichts genutzt, wenn das ganze Schiff halt untergeht. Das Safe ist gleich mit unten. Also wenn das gesamte Finanzsystem der Welt oder eines Staates kollabiert, dann nützt dir irgendwann auch die letzte Einlagensicherung nichts mehr. Und dann muss am Ende der Staat mit Steuergeld kommen oder die Menschen verlieren schlicht und einfach ihr Geld. Und das ist die große Gefahr. Und das willst du mitnehmen heute, weil das ist eben das, wo auch ich seit Jahren, wie viele auch Kolleginnen und Kollegen, die sich wirklich mit der Materie auskennen da draußen, dann auch sagen, also im Geldmarkt investiert zu sein, hat halt gewisse Risiken, wenn die Währung nicht stabil ist, nicht stabil genug, wenn das Bankensystem nach wie vor Schwachstellen enthält. Nun ist die Silicon Valley Bank tatsächlich eine Zielgruppenbank, eine Nischenbank und ehrlich gesagt auch nicht so besonders relevant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dort eine wirkliche Gefahr jetzt droht, einfach vom Gefühl der Größe her. Belegen kann ich diese Aussage hier nicht. Aber sie gibt uns ja was mit, weil das, was da passieren kann, kann halt mit einem deutschen Kreditinstitut auch passieren. Ne? Also das ist jetzt so die zweite Ebene. Die erste betrifft vielleicht deine Aktien und Anleihen. Das sind vorübergehende Kursrückgänge am Geschäftsmodell. Gute Unternehmen mit erfolgreichen Produkten und so weiter verdienen Geld und langfristig versprechen eben diese Anlageklassen positive Renditen. Das Geheimnis sind halt geringe Kosten und vor allem riesige Streuung. Also je mehr, du kannst gar nicht genug streuen, dann dann hast du halt dieses wirkliche Totalverlustrisiko meiner Bewertung nach relativ gut im Griff. Es ist natürlich immer noch möglich, diesen Hinweis muss ich hier geben, aber durch diese Streuung in 20.000 Unternehmen kann man das, glaube ich, schon ziemlich gut hinkriegen. Das ist so das eine. Und das zweite betrifft halt das in Deutschland so beliebte Geldsparen, ne? Also wirklich Tagesgeld, Festgeld und Sparbuch. Also da ist jetzt vielleicht kein akutes Problem, nur es zeigt halt die systemische Schwachstelle. Ja, und da sage ich, schau da nochmal hin. Also willst du das wirklich? Ist das wirklich so klug, investiert zu sein? Ne? Oder ist vielleicht ein bisschen Edelmetall nochmal eine Idee? Hat zwar kein eigenes Renditeversprechen, übersteht aber Währungskrisen und so weiter. Also das, ich bin nicht der Mensch, der Angst machen will. Ich versuche nur einfach, den Blickwinkel und den Horizont ein bisschen zu verändern, zu erweitern, damit du das Richtige tust und die richtigen Botschaften vielleicht aus dieser ganzen Geschichte mitnimmst. Man muss sich gar nicht so viel merken. Es reicht, wenn du den ja 1, 2, 3 Merksätze mitnimmst. Gut, das war glücklich trotz Geld für diese Folge, für diese Woche. Vielleicht mache ich da nächste Woche nochmal ein bisschen weiter. Ich bin jetzt von meinem Mainstream, von meinem roten Faden ein bisschen weg. Aber der Anlass ist es jetzt gerade wert. Bitte sieh es mir nach. Ich muss mal schauen, was denn in der nächsten Woche so passiert. Dann freue ich mich, wenn du wieder einschaltest. Glücklich trotz Geld ist für dich da. Bis dann. Ciao.
Das war Glücklich trotz Geld, der Podcast für bessere Finanzentscheidungen. Produktion und Redaktion Matthias Böttcher. Glücklich trotz Geld wird gesponsert von Timabo Finanzen. Weitere Informationen unter timabo.de. Alle Rechte an diesem Podcast liegen beim Autor. Gute Finanzen sind gut für dein Leben.